Das ist vielleicht nicht die Kompetenz, was ausschlaggebend ist, sondern eher die Einstellung. Ich finde das einen Vorteil, die Erfahrung selbst gemacht zu haben. Du hängst wirklich davon ab, ob es dir gelingt, eine CM-Marke zu bekommen oder nicht.
Der Medizinprodukte-Talk. Ein Podcast mit Claudia Daniel und Jörg Bruckmann.
Du musst ein Qualitätsmanagementsystem leben und implementieren, weil es ist für alle ein langer Weg, ist es für alle ein steiniger Weg. Wenn du die richtige Einstellung hast, kannst du es schaffen.
Hallo Jörg.
Hallo Claudia.
Hast du Midsommar schön gefeiert?
Midsommar, da ist ja in Berlin schon seit mindestens 15 Jahren immer die Fête de la Musique. Da lässt sich's ganz gut feiern, aber dieses Jahr war ich zur Fête de la Musique nicht aushäusig, weil es mir einfach zu warm war.
Ja, wir haben gespielt vor Publikum. Das Schönste war, weil es in Steglitz war, anschließend zum Schlachtensee zu fahren und dann ins Wasser zu springen. Das fand ich richtig schön.
Cool.
Das war für mich ein richtig schöner Sommerbeginn.
Das schätzt.
Es war auch ein schöner Bruch, so mental, weil es kam ja doch die letzten Wochen regulatorisch viele Neuigkeiten rein und es war schön, mal zu sagen, man genießt jetzt einfach erstmal ein bisschen den Sommer.
Stimmt. Manchmal brechen sich Guidances genauso wie Wolken.
Ich finde das schön, wie du jetzt gesagt hast, es regnet Regularien oder regulatorische Anforderungen. Das klingt ziemlich erschreckend, aber wir haben, nein, Schirm haben wir nicht. Wir haben eine Regentonne, um diese Anforderungen alle zu sammeln, um sie dann gezielt einzusetzen.
Die MDCG ist ja unheimlich produktiv gewesen in den letzten Monaten, ne?
Ja, ich fand es sehr interessant, die Informationen, die tatsächlich in den Guidance-Dokumenten drin geschrieben waren. Gerade das Guidance-Dokument zu den Plattformen.
Das ist die 2025-4, ne?
Ja, das dürfte die sein. Ich fand das ganz interessant, weil die Plattformbetreiber, also ne, der App Store zum Beispiel, dass die jetzt in die Verantwortung gezogen werden, sich dazu kümmern und entsprechend zu kontrollieren, dass eine Declaration of Conformity vorliegt, dass die Gebrauchsanweisung verfügbar gemacht wird. Und ich habe mich gefragt, was sind die Konsequenzen davon? Apple wird das nicht umsonst machen, sondern Apple wird wahrscheinlich eine Sparte abtrennen in ihrem App Store für die medizinische Software und wird einfach die Gebühren, die sie ja sowieso schon verlangen, die exorbitant hoch sind, wird sie für die App-Hersteller einfach noch erhöhen, sodass deren Marge weiter schwindet. Das eigentliche Problem, dass der App Store voll ist mit Software, die eigentlich als Medizinprodukt gekennzeichnet werden müsste, das wird, glaube ich, nicht damit gelöst.
Ich sehe da noch ein ganz anderes Problem. Wenn du dir jetzt die MDR anguckst, da sind die Rollen der Marktakteure definiert. Wo ordnest du da jetzt so einen App Store ein?
Distributor.
Also wäre er gezwungen, sich als Distributor auch in Eudamed zu registrieren und müsste sich genauso an die Regelungen der MDR bzw. IVDR halten, mit allen Konsequenzen.
Ja, dahingehend war es natürlich sinnvoll, dass es dieses Dokument gab, weil es einfach mal jetzt geklärt hat, welche Verantwortung diese Plattformbetreiber haben. Ich glaube, der Aspekt, wer zahlt das am Ende, diesen Mehraufwand, das geht zulasten der App-Entwickler. Und was das MDCG-Guidance-Dokument zur KI betrifft, du weißt bestimmt sofort die Nummer.
2025-6, zumindest wenn es nach der MDCG geht.
Ja.
Für die AI, glaube ich, 2025-1.
Ja, das fand ich auch ganz interessant, weil es so ein paar Sachen klärt, die so ein bisschen in der Schwebe waren. Es waren noch ein paar Aspekte, über die ich bis jetzt noch nicht nachgedacht habe, weil sie mich einfach nicht betroffen haben. Aber ein Punkt, den ich interessant fand, war, dass wenn man Develop-Test hat, also ein In-House-Test-Device, wenn man da KI drin hat, dass diese KI nicht unter den AI-Act fällt. Das fand ich extrem interessant und habe mich gefragt, warum es da diese Ausnahme gibt. Warum definiert man Ausnahmen? Also traut man den Laboren einfach so viel Kompetenz zu, dass es nicht notwendig ist, dass sie da speziell überwacht werden müssen und dass sie da eine Zertifizierung bedürfen?
Ja, die Labore müssten ja so oder so eine Zertifizierung haben.
Ja.
Ich denke mal, da wird die DAX schon recht genau drauf gucken, wie da irgendwelche Prozeduren sind. Unbeliebt und unerbittlich.
Ja, ich frage mich natürlich, ob die entsprechenden Kompetenzen bei der DAX dafür da sind. Also es hat mich einfach gewundert. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt.
Genau. Wir wollten uns heute nicht nur über die MDCG Guidances unterhalten. Trotzdem bleiben wir beim Thema Software, ne?
Ja, wir haben nämlich jemanden ausfindig gemacht, der sich mit Software auskennt. Meine Kollegin Stina. Stina, hallo.
Hallo.
Erzähl uns ein bisschen was über dich.
Mein Name ist Stina Gustafsson. Ich beschäftige mich mit Medizintechnik seit über 20 Jahren. Ich habe in verschiedenen Rollen gearbeitet, zum Beispiel Projektleitung, Produktentwicklung, Ausbildung. Und jetzt bin ich seit 2018 als Beraterin bei GBA Kit Compliance in Schweden. In dieser Rolle unterstütze ich medizintechnische Firmen bei der qualitäts- und regulatorischen Arbeit. Hauptsächlich beschäftige ich mich mit Softwareprodukten oder Firmen, die Software entwickeln.
Wie bist du zur Software gekommen? Wie haben sich deine Wege dahin geführt und vor allem zur Regulatorik?
Ja, ich habe das studiert, also Computerwissenschaften an der Uni, und ich fand das immer interessant mit Computer. Und Medizin war auch ein Interesse von mir, und dann habe ich das kombinieren können.
Wenn du jemanden treffen würdest, der sagt, er möchte in dem Bereich auch Fuß fassen, er hat vielleicht die gleiche Ausbildung wie du, welchen Rat würdest du geben?
Ich finde es gut, wenn man in einer Herstellungsfirma arbeitet oder anfängt, sodass man den Alltag ein bisschen miterlebt und die Probleme sieht, was fast alle Firmen da in der Branche haben, dass man versteht, worum es geht. Ich finde das ein Vorteil, die Erfahrung selbst gemacht zu haben.
Wie ist denn für dich der Unterschied zwischen bei einem Hersteller sein und als Consultant arbeiten?
Es gibt Vor- und Nachteile mit beiden, finde ich. Als Hersteller hast du die Verantwortung natürlich, aber du hast auch die Möglichkeit, Sachen zu beeinflussen und zu gestalten, wie du es gerne hätten und wie du meinst, es sein sollte. Und als Berater, du machst das, was die Kunden machen wollen oder wollen, dass du machst. Du nimmst die Verantwortung nicht auf dasselbe Weise, aber du hast nicht oder nicht immer zumindest den gleichen Einfluss, als wenn du in der Firma selber arbeiten würdest.
Sehe ich auch so, dass der Einfluss der Arbeit wahrscheinlich mehr auf die Reputation des Beratungsunternehmens geht. Klar, der Einfluss auf das Medizinprodukt, den hast du auch, obwohl du diese Verantwortung nicht wahrnehmen musst als Hersteller. Aber im Grunde ist ja das Arbeitsergebnis dann auch das Aushängeschild für das Consultant-Unternehmen.
Ja, und klar, also du hast nicht die Verantwortung legal, aber du bist ja da, weil du die Experten sein sollst und du sollst ja auch wissen, was du machst. Und in dem Sinn hast du ja auch eine Verantwortung.
Der direkte Einfluss auf den Patienten ist natürlich als Legalhersteller einfach ein ganz anderer, als wenn du nur Consultant bist, der unterstützend agiert.
Ja, und der Vorteil als Berater ist, ja, du siehst sehr viele verschiedene, sehr spannende Produkte. Du kannst einen Unterschied machen, du kannst helfen. Es gibt viele Firmen, die wirklich sehr gute Ideen und Möglichkeiten haben, aber die haben vielleicht nicht die Möglichkeit, regulatorisch so stark zu sein, weil sie sehr klein sind, und dann hast du vielleicht nicht alle Kompetenzen in der Firma selbst. Dann kannst du als Consultant oder Berater einen guten Beitrag machen und helfen, diese kleinere Firmen oder die Firmen, die nicht selber diese Kompetenzen haben, trotzdem ein Produkt zum Markt zu bringen.
Hast du das Gefühl, dass sich die Herangehensweise, was das Thema Regulatorik betrifft, unterscheidet in großen und in kleinen Firmen?
Es ist ja auch sehr unterschiedlich von Firmen zu Firmen. Es gibt ja sehr kleine Firmen, die das wirklich ernst nehmen und versuchen, alles richtig zu machen und setzen sehr viel dran. Aber als kleine Firma hast du vielleicht finanziell nicht die gleiche Möglichkeit als eine größere Firma. Aber du hängst wirklich davon ab, ob es dir gelingt, eine CE-Marke zu bekommen oder nicht. Größere Firmen haben vielleicht mehrere Produkte und setzen nicht alles auf eine Karte und hast auch mehr finanzielle Möglichkeiten, Hilfe einzuholen, zum Beispiel von Berater und so, wenn sie das nicht selber im Haus haben. Aber vielleicht hast du auch als größere Firma mehrere Kompetenzen selbst. Und dann ist es schwieriger manchmal, die Verantwortung zu sehen, dass alle eigentlich verantwortlich sind für die Qualitätsarbeit, als bei der kleineren Firma, wo du mehr persönlich Verantwortung übernehmen musst, weil es sonst niemand macht.
Gibt es bestimmte Eigenschaften in einem Team, wo du sagen würdest, die kriegen das mit der Zertifizierung auf jeden Fall hin? Für die ist Regulatorik nicht die größte Hürde? Also es gibt ja einfach mal Startups, wo man weiß, regulatorisch wird das ein extrem steiniger Weg. Und das ist gar nicht unbedingt wegen dem Produkt, sondern dass manchmal auch eine bestimmte Kompetenz in dem Team fehlt. Wie siehst du das?
Meine Erfahrung sagt, es ist vielleicht nicht die Kompetenz, was ausschlaggebend ist, sondern eher die Einstellung. Die Kompetenz hast du vielleicht nicht, aber dann kannst du Hilfe holen. Du musst die Einstellung haben in deiner Firma, dass du das machen willst. Du musst das verantworten. Du musst die Regelung, du musst dein Qualitätsmanagementsystem leben und implementieren. Egal, welche Kompetenz du anfangs hast, du musst bereit sein, das alles zu machen, weil es ist für alle ein langer Weg, ist es für alle ein steiniger Weg. Wenn du die richtige Einstellung hast, kannst du es schaffen.
Sagt ja auch die ISO 13485 als Qualitätsmanagementsystemnorm für die Medizinproduktehersteller. Da steht ja ein ganzes Kapitel über die Verantwortung der Leitung.
Ja, und du musst das auch verkörperlichen, also du musst das verbreiten in deiner Organisation. Du kannst nicht nur als Leitung das übernehmen, sondern alle Beteiligten müssten dabei sein.
Richtig, das muss irgendwie ansteckend und viral gehen. Ne?
Ja.
Ich habe immer das Gefühl, dass dieser didaktische Teil oft der schwierigste ist, das Ganze erstmal zum Laufen zu kriegen, weil oftmals sind die bereit und erwarten, dass sie irgendwas bekommen, aber eigentlich ist ja die Einstellung, was die Anforderungen betrifft, das Schwierige. Und Regulatorik ist keine Raketenwissenschaft, man kann das alles irgendwie machen, aber es erfordert doch eine andere Denkweise, die ja nun Businessmenschen und Entwicklern nicht unbedingt angeboren ist, sondern man muss sich einfach intensiv damit beschäftigen. Ja. Gibt es so ein Thema, wo du sagst, das ist das Schwierigste oder da gibt es vielleicht die meisten Rückmeldungen von der benannten Stelle?
Ja, ich glaube, am Anfang natürlich ist es vielleicht am schwierigsten, das alles als Teil der täglichen Arbeit mit einzubeziehen, dass du wirklich weißt, was du jedes Jahr zu tun hast. Du musst deine Management Review machen, du musst das und das und das machen, Internal Audit und was auch immer. Das wirklich zu leben und verstehen, dass du das haben willst. Und dann sagt natürlich der benannte Stelle, warum habt ihr das nicht dokumentiert, warum habt ihr das nicht unterschrieben? Das muss alles formell abgelegt werden. Ich glaube, das dauert ein bisschen, bis man das versteht und tut und dass es ein Teil des normalen Arbeitstags wird.
Jetzt lass uns mal ein bisschen noch über die technischen Details von verschiedenen Softwareprodukten sprechen. Die Abgrenzung von Wellness- und Lifestyle-Produkten zu medizinischer Software ist ja so ein ganz großes Thema. Hm. Was denkst du, wo sind da die Schwierigkeiten? Wie beobachtest du das gerade auch mit Perspektive auf den schwedischen Herstellermarkt?
Ja, die Abgrenzung ist schwierig und das wissen wir alle. Die große Masse wollen natürlich nicht, dass deren Produkten dann ein medizintechnisches Produkt nach MDR ist, weil das so viel mit sich bringt. Allerdings glaube ich, dass es sehr viele Produkte auf dem Markt gibt, die eigentlich medizintechnische Produkte sind. Und ich glaube auch, dass es viele von den Herstellern nicht bewusst ist, dass es wirklich so ist und dass sie eigentlich viel mehr tun müssten, um das Produkt auf dem Markt zu haben. Die Grenzen sind nicht glasklar. Es gibt eine Grauzone, wo viele Produkte sich befinden. Du kannst sagen, entweder du hast ein medizintechnisches Produkt oder nicht. Aber ich glaube, der springende Punkt ist, dass du musst ein Rational dafür schreiben, warum du die Entscheidung gemacht hast, dass du entweder ein medizintechnisches Produkt hast oder nicht. Und das soll dokumentiert sein. Und dann hast du bessere Karten, wenn jemand dich in Frage stellen würde.
Da ist ja der beste Ansatzpunkt die Zweckbestimmung, der Intended Use, der festlegt, ob das Produkt nun ein Medizinprodukt ist oder eben nicht.
Richtig. Und dass man das auch, wie du sagst, dokumentiert.
Ja.
Gibt es Trends, was du siehst, was für Produkttypen besonders in Schweden entwickelt werden? Wir hatten ja zum Beispiel in Deutschland als Vergleich sehr viele DIGAs, die sich in den letzten Jahren entwickelt haben, digitale Gesundheitsanwendungen, die von den Krankenkassen erstattet werden, sodass die Patienten für die Nutzung nichts zahlen. Wie ist es in Schweden? Gibt es da irgendwelche Trends?
Es gibt viele Hersteller, die versuchen, verschiedene Plattformen zu machen, wo man mit digitalen Patientenakten irgendwas machen kann. Fehlerbehebung, also was man als Mensch dann Tippfehler machen kann und so, dass du dann eine Software hast, was das verbessert. Verschiedene Einfühlhilfen, wie du die alles dokumentierst mit deinem Patienten, was du dokumentierst, so dass du, wie bei Verschreibungen zum Beispiel, dass wenn ein Patient mehrere Medikamente haben sollte, dann dass die nicht in Konflikt miteinander stehen und so weiter. Solche Plattformen gibt es viele, die mehr oder weniger indirekt einen medizinischen Nutzen haben. Das zu beweisen, ist manchmal schwierig zu sagen, wenn der Arzt weniger Fehler macht, dass der Gesundheit des Patienten davon profitiert. Das ist eine Zwei-Schritt-Rakete, was du dann zu beweisen hast, wenn du deine klinische Auswertung machst.
Müsste man dazu wahrscheinlich eine klinische Studie fahren.
Es gibt schon ein bisschen Literatur, was man da verwenden kann.
Ja.
Es gibt keinen direkten Gesundheitsvorteil vielleicht, aber du willst trotzdem beweisen, dass wenn du mein Produkt verwendest, werden die Patienten besser geholfen, als wenn du das nicht tun würdest.
Das ist ja eine These und ich denke, da wird es wirklich schwierig, da eine passende Datenbasis zu finden, um das zu verifizieren oder zu untermauern.
Ja, genau. Und das ist eine Herausforderung, dass viele arbeiten mit Abfragungen und Bewertungen von Anwendern und so weiter. Und wenn du das alles gut dokumentierst, hast, dann klappt es meistens.
Aus der Perspektive von jemandem, der Regulatory oder QM macht, was siehst du, was sind die kritischsten Unterschiede zwischen einem klassischen Medizinprodukt und Software als Medizinprodukt?
Die Regelung ist ja nicht unterschiedlich, aber für Softwareprodukte hast du eine Lebenserwartung, das viel kürzer ist, oder nicht Erwartung, aber du arbeitest viel schneller, sowohl in der Entwicklung als auch, wenn du ein fertiges Produkt hast. Du musst Updates machen, regelmäßig normalerweise und sehr häufig, wenn du mit einem Hardware-Produkt vergleichst, wo du vielleicht Jahre haben kannst zwischen verschiedenen Versionen von einem Produkt. Wie die Regelung jetzt aussieht, musst du auch sehr viel dokumentieren, auch wenn du schnelle Änderungen machst und machen willst. Und dann musst du das versuchen, clever handzuhaben. In deinem Prozess musst du das beschreiben, wie du das machst. Aber auch in der Realität musst du zusehen, dass du das auch so machst, wie du das beschrieben hast. Und dann musst du das natürlich von der benannten Stelle genehmigt bekommen.
Was glaubst du, was schwieriger ist? Die Compliance, also die Prozesse einzuhalten oder überhaupt erst zu wissen, was man tun muss?
Ja, ich glaube, beides ist noch so eine Sache mit Reife. Am Anfang musst du ausdenken, wie du praktisch arbeiten kannst. Was ist realistisch? Was kriegst du hin mit der Zeit, was du hast zwischen zwei Releases und auch mit den Mitarbeitern, die du hast? Wahrscheinlich hast du nicht so viele, die damit arbeiten. Das kann sein. Und dann muss es auch funktionieren, dass es auch wirklich klappt zeitmäßig. Das ist eine Arbeit, das herauszudenken, was würde funktionieren, aber trotzdem regulatorisch okay sein, wenn du dich da entschieden hast. Und am besten machst du das so ähnlich wie möglich, wie du jetzt arbeitest, sodass du möglichst wenige Änderungen machen musst. Wenn das möglich ist, dann ist das ja auch einfacher einzuhalten. Aber wenn das sich herausstellt, dass du sehr viele Änderungen machen musst im Vergleich zu dem, was du jetzt hast, wenn du arbeitest, dann glaube ich, ist es auch schwierig einzuhalten, diesen neuen Prozess, was du entwickelt hast.
Da sehe ich auch so ein bisschen die Schwierigkeiten, wenn man einmal ein Softwareprodukt entwickelt hat als Medizinprodukt und erfolgreich auf den Markt gebracht und zertifiziert hat und dann Änderungen vornimmt, die teilweise kritisch sein können. Man muss ja dann so oder so, auch wenn es höher klassifiziert ist als eins, ist eine benannte Stelle einzubeziehen. Dann könnte ich mir das vorstellen, dass es Änderungen gibt, die eine Neuzertifizierung erfordern würden. Wie synchronisiert man dann die Zertifizierung des Produkts mit der Entwicklung? Da wird es sicherlich ein nächstes Bottleneck geben, oder?
Ja, auf alle Fälle. Der Prozess mit der benannten Stelle, das ist ja ein Prozess, das über ein Jahr laufen kann oder normalerweise läuft, leider. Und dann in der Zwischenzeit musst du dich dazu halten, was du schon auf dem Markt hast. Und als Software ist das ja auch nicht optimal, weil du normalerweise mehr als Bugfixes machen willst auf dem, was du hast.
Schließen sich agile Softwareentwicklung und Regulatorik aus?
Würde ich nicht sagen, aber es ist eine Herausforderung natürlich. Es gibt Workarounds, meiner Meinung nach, die natürlich auch mit der benannten Stelle diskutiert werden müssen, was die für akzeptabel halten. Oder ich finde zumindest, der Weg weiter hier ist, dass man die Diskussion mit der benannten Stelle nimmt und sich einigt, was die erwarten und was die Hersteller machen will. Und dass man sich dann im Voraus einigen, sodass es im Nachhinein keine großen Konflikte gibt.
Denkst du, dass es auch Kompetenzdefizite bei der benannten Stelle gibt hinsichtlich der Bewertung von medizinischer Software?
Natürlich gibt es das. Es sind ja auch Leute, die da arbeiten und manche sind sehr kompetent und andere weniger. Und das ist ja so bei den Herstellern auch. Und Software ist nicht mehr so eine neue Technik, würde ich sagen. Aber es gibt viele Sachen, die zu tun sind. Und es ist eine große Arbeit, die normale Softwareentwicklungspraxis mit regulatorischen Anforderungen, dass man die zur Übereinstimmung bekommt.
Da du, Stina, gerade gesagt hast, Software ist ja eigentlich keine neue Technologie mehr, würde ich den Blick auf die Medical Device Coordination Group lenken. Die hat kräftig Output generiert in dem Feld New Technologies.
Das kommt ja kontinuierlich neue Updates von MDCG, von TeamNode, FatBody und so weiter. Und als Hersteller muss man sich informieren. Aber du kannst ja nicht alles auswerfen, nur weil eine neue Guideline da ist. Aber niemand erwartet, dass man das von einem Tag auf den anderen alles anders macht.
Kann Fluch oder auch Segen sein. Gerade wenn man sich anguckt, wie benannte Stellen mit den MDCG-Guidances umgehen, ist doch zu befürchten, dass, obwohl in den Guidances ja immer drin steht, dass sie nicht rechtlich bindend sind, kommt diese Anwendungserfordernis dann eben doch durch die Hintertür über die benannte Stelle.
Das stimmt.
Ja. Man muss dazu sagen, Jörg hat sehr viel schlechte Erfahrung gemacht mit den benannten Stellen und mit der Interpretation der MDCG-Guidance-Dokumente. Man könnte sagen, Jörg ist ein gebranntes Kind. Was ist denn für dich der wichtigste Leitfaden oder wo du sagst, das gibt dir zumindest ein bisschen Struktur, um deinen Kunden auch das Richtige zu empfehlen?
Wenn man auf Software denkt, dann hat man ja das 62304, was wirklich der Grund ist. Und wenn man auf der technischen Dokumentation denkt, dann ist es das, was da drin steht, was ich auch von den Herstellern erwarte. Und das, womit ich mich am meisten eigentlich beschäftige, wenn ich die technische Dokumentation zusammen mit dem Kunden erarbeite. Der Standard ist ja seit Jahren ziemlich diskutiert. Ich hoffe, das wird bald eine Lösung und eine Modernisierung in der Standard geben, in irgendeiner Form, wo man dann sich als Softwarehersteller orientieren kann.
Man könnte sagen, das spricht doch für die Norm, dass sie ihre Aktualität behalten hat. Aber gibt es Aspekte, wo du sagst, da würdest du dir wünschen, dass das überarbeitet wird?
Ja, der Grund ist okay. Da sind Sachen drin, die immer noch aktuell so richtig sind, meiner Meinung nach. Aber es gibt ja auch mit Cybersecurity zum Beispiel und mit AI und so, dass man das ein bisschen besser koordinieren könnte. Es gibt parallele Silos mehr oder weniger, wo ein paar Sachen in einem Standard stehen und ein paar Sachen in einem anderen und das große Bild nicht eindeutig ist. Auch wenn man auf dem 82304 guckt, dann gibt es ja auch Begriffe, die dort verwendet werden, die in der 62304 anders verwendet werden, meiner Meinung nach. Und das sorgt ja auch für Verwirrung. Und wo hört das eine auf und der andere fängt an? Das ist ja vielleicht klarer, aber das ist nicht sehr deutlich für jemanden, der gerade damit anfängt.
Ich habe das Gefühl, bei der 62304, womit viele Hersteller besonders gern kämpfen, ist diese Risikoklasse. Warum ist das jedes Mal so ein Drama?
Weil es das gleiche Wort ist für zwei Sachen. Ich meine, wenn du ein Standalone-Software nimmst, dann hast du eine Software-Safety-Class und eine MDR-Risikoklasse. Was ist der Unterschied und warum muss es ein Unterschied sein? Ich verstehe die Verwirrung, ich bin auch manchmal verwirrt. Aber es sind halt zwei Sachen, du musst beide berücksichtigen und dokumentieren. Und warum das so ist, das weiß ich nicht.
Ist es denn realistisch, als Klasse 2A-Hersteller unter MDR bei der IEC 62304 unter Risikoklasse A zu fallen?
Kann durchaus sein. Wenn du ein Standalone-Software betrachtest, dann hast du nur die Software und es ist ja vielleicht komisch, auf der einen Stelle zu sagen, dass die Verwendung dieser Software mit einem gewissen Risiko verbunden ist und auf der anderen Stelle sagen, dass es überhaupt kein Problem mit der Software ist. Aber wenn man auf die genauere Schreibung guckt, glaube ich, dass man das schon hinbekommen kann, zu dokumentieren, warum es ein Software Safety Class A ist, obwohl es ein MDR Class 2A ist. Man muss ja auch dazu sagen, es gibt ja kaum Software, die niedriger klassifiziert sind als 2A.
Siehst du die Hersteller gut befähigt, die Norm 14971 einzuhalten oder siehst du da auch Schwachstellen?
Was ich sehe, ist, dass es sehr unterschiedliche Ambitionsniveaus und Stufen gibt. Manche sind da sehr genau und haben Hazard-Matrizen, die wirklich ewig lang sind. Und das ist vielleicht über die Lebenszeit des Produktes nicht verwaltbar. Andere wiederum sehen überhaupt kein Risiko mit ihren Produkten und weigern sich mehr oder weniger, irgendwas zu schreiben, was natürlich auch nicht realistisch ist. Es gibt Risiken mit allem, was man macht, auch mit Produkten. Wahrscheinlich ist die Wahrheit irgendwas dazwischen. Aber das auf dem richtigen Niveau zu legen, das ist ja auch eine Herausforderung.
Hast du das Gefühl, dass das Risikomanagement für Software komplexer ist als für Hardwareprodukte?
Ich glaube, das ist komplex für alle. Die Problematik gilt für alle Produkte. Was schwieriger sein kann, man hat kein Direct Harm sozusagen, sondern vielleicht erst in einem zweiten Schritt. Vielleicht kann ein Risiko das zuführen, dass man die Behandlung, die Diagnose oder was auch immer verzögert, aber nicht dazu, dass der Patient direkt darunter leidet. Das ist vielleicht, was schwieriger ist mit Software.
Vielleicht ist es auch die Integrität der Daten und der Zuordnung zum Patienten, was dann speziell abgesichert werden muss und was sicherlich sowohl von Seiten des Software-Risikomanagements als eben auch von Seiten der 14971 abgedeckt werden sollte. Wie du das eben sagtest, Dina, der Ansatz sollte dann schon einer sein, der wirklich alles mit drin hat und alles berücksichtigt. Ein integriertes Risikomanagementsystem.
Ja, das ist richtig. Und das, was du ansprichst, ist ja auch mit Cybersecurity, was ja auch dazu gekommen ist in der 2019-Version von der 14971. Das ist ja speziell für Software und Personendaten in verschiedenen Formen. Das ist ja was Spezielles für Software. Das sind ja Stellungnahmen, die man macht für diese drei neu eingeführte Kategorien, aber die Denkweise unterscheidet sich nicht von dem, was man sonst mit der Risikomanagement macht.
Was denkst du, ist das Thema KI ein Hype, der jetzt gerade anhält, oder wird uns das intensiv jetzt die nächsten Jahre noch beschäftigen?
Ich glaube, man muss damit rechnen, dass KI hier ist, um zu bleiben in einer oder anderen Form. Es wird mehr und mehr reguliert werden. Ich meine, es gibt der AI Act, wovon alles ausgeht, und dann gibt es das 42001, was das mit Medizintechnik verbindet. Da sind wir jetzt und es gibt wenige Guidances, was man verwenden kann. Ich glaube nicht, dass es verschwindet. Ich weiß, dass viele Hersteller damit jetzt arbeiten, dass die Produkte mehr KI verwenden werden. Und ich glaube, das kann ja auch Vorteile, und natürlich bringt es Vorteile mit sich. Die Frage ist, wie man das auch im Griff haben kann.
Ich würde jetzt einfach umleiten zum Entweder-Oder. Du kriegst von uns 5 Begriffspaare genannt, für den du dich für einen entscheiden musst. Du kannst gerne anschließend sofort erklären, warum du dich für den Begriff entschieden hast. Du kannst es aber auch so stehen lassen, wenn es für dich nicht Diskussionsbedarf gibt. Wir werden auch nicht an deiner Entscheidung zweifeln. Wichtig ist, dass du aus dem Bauch heraus antwortest. Erst sprechen, dann denken. Jörg, magst du die erste Frage stellen?
Ich würde dir gern die letzte Frage überlassen wegen deiner Sprachkompetenzen und deswegen müsstest du die erste machen.
Na dann stelle ich die erste Frage. 13485 oder 62304?
62304, weil ich finde, das ist deutlicher. Also ja, kommt darauf an, was für Hersteller du bist. Ich nehme an, wir beziehen uns auf Softwarehersteller. Sonst ist ja 62304 überhaupt nicht interessant.
Mhm. Kommen wir zur nächsten. Risikomanagement oder Usability Engineering?
Risikomanagement, würde ich sagen. Das hängt ja zusammen, würde ich meinen. Und auch die Standards zeigen ja aufeinander. Und wenn du den Ausgangspunkt von Risikomanagement hast, dann hast du auch Usability.
AI Act oder MDR?
Zurzeit MDR, weil das viel reifer ist. Obwohl MDR auch nicht besonders reif ist, so ist es auch reifer als AI Act, meiner Meinung nach.
Jetzt kommen wir zu einer kniffligen Frage. Zertifizierung durch Notified Body oder durch Self-Declaration?
Ja, das ist schwierig. Es führt so viel mit sich mit Notified Body. Ich finde, das ist gut zu einem gewissen Niveau, aber es wird manchmal auch übertrieben. Andererseits, Zertifizierung haben wir probiert unter MDD mit unterschiedlichen Ergebnissen, würde ich sagen. Ich würde mich wünschen, dass es ein Zwischenniveau geben würde, wo man ein bisschen Kontrolle hat, aber nicht so rigoros wie jetzt für eine gewisse Kategorie von Produkten.
Jetzt eine Frage. Ich glaube, Jörg hat sie auf die Liste gepackt. Bismarck oder Syrströmming?
Syrströmming esse ich nicht, also muss ich Bismarck nehmen.
Also ich habe jetzt schon so viele Schweden kennengelernt und noch niemand hat mir gesagt, dass er den Syrströmming gern isst.
Du musst jemanden von Norden, also von ganz weiten Norden treffen, dann wirst du Glück haben, glaube ich. Du kannst es ja selber probieren, vielleicht magst du es.
Ich glaube nicht. Ich hatte mal einen Kollegen aus Schweden auch, der hat mir erzählt, die hatten früher in der Schule immer den Gag, dass einmal im Jahr haben sie ihr Geld zusammengelegt, haben diesen Fisch gekauft und haben den in der Schule irgendwo versteckt. Und dann war die Schule 2 Tage geschlossen, bis sie irgendwann gefunden haben, ja, wo diese Fischdose war.
Aber sonst geht's uns gut. Ich glaube, zurzeit ist es ja auch vielleicht ein Problem. Der Strömming ist nicht mehr so häufig vorkommend in Ostsee.
Was mich jetzt noch interessieren würde, so am Rand, du hast ja nun den Einblick sowohl, was die Zusammenarbeit in Schweden betrifft, als auch in Deutschland, weil du ja auch selber in Deutschland gearbeitet hast. Gibt es was für dich, wo du sagst, da siehst du tatsächlich einen Unterschied in der Mentalität, in der Arbeitsweise?
Ich glaube, das kann man nicht so pauschal sagen. Also es ist ja unterschiedlich von Firma zu Firma. Aber wenn ich was Generelles sagen soll, ist ja, dass es in Deutschland mehr hierarchisch ist. In Schweden macht man zumindest den Eindruck, dass alle mitreden dürfen. Was dann so schlussendlich entschieden wird, das ist eine andere Sache. Aber alle dürfen sagen, was sie wollen. Das hat ja auch Nachteile, weil man kommt selten zu Beschluss. Ich finde, es kann auch effizient sein, dass man die Meinung sagt, was man gern hätte, sodass man weiterkommt und dafür steht.
Das ist ein schönes Schlusswort, oder?
Ja, finde ich auch. Hat sehr viel mit moralischem Kompass zu tun und der scheint sehr gut eingenordet.
Stina, es war total schön. Vielen Dank, dass du zu Gast gewesen bist. Und wir wünschen dir natürlich noch einen richtig schönen Sommer jetzt. Ihr habt ja gerade erst Midsommer gefeiert. Ja. Das ist ja für euch so ein bisschen der Startschuss für den Sommer mit den großen Ferien, die beginnen, oder?
Ja, genau. Viele Schweden haben jetzt Urlaub seit Midsommer, wie du sagst. Fast alle im Juli und dann fängt die Arbeit im August wieder an.
Mhm. Da gehen wir dann in den Urlaub.
Ja, ich weiß. Alle sind darauf eingestellt, deswegen passiert nichts im Juli, weil alle wissen, dass niemand arbeitet. Und dann macht es eine Pause und dann gehen wir weiter. Aber es ändert sich auch. Also mehr und mehr Leute nehmen auch im August Urlaub, weil das Wetter normalerweise besser ist. Und es ist nicht mehr so strikt, wie es mal war.
Aber ich finde den Ansatz grundsätzlich gut, weil bei uns ist die Urlaubszeit so lang. Die dehnt sich ja aus von Juni bis in den September rein. Mhm. Und man hat so oft, dass in Firmen die Ansprechpartner nicht da sind. Und eigentlich ist es so ein ausgedehnter Zeitraum, in dem die Projekte keine Fortschritte machen. So eine kurze, knackige Zeit, wo man sagt, da liegt jetzt alles mal brach, wäre eigentlich viel effektiver. Aber es können natürlich nicht alle gleichzeitig in den Urlaub fahren. Dafür ist unser Land dann doch zu groß.
Ja, aber es hängt ja auch davon ab, dass die Schulen so unterschiedliche Ferienzeiten haben. Und hier haben alle 10 Wochen Urlaub, und nicht Urlaub, Ferien, von Juni bis August. Und dann in der Zeitraum haben alle Eltern auch Ferien machen oder Urlaub machen.
Und bevor wir jetzt das Klagelied auf den Föderalismus anstimmen.
Sagt Dirk den letzten Satz.
Genau, ich mach dann jetzt mal aus.
Idee, Konzeption und Hosting, Claudia Daniel. Aufnahme, Hosting und Postproduction, Jörg Brogmann. Freundlich unterstützt durch Lauren Wilgeroth und Schnoxy Music.